Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört bei Krankenhausgeflüster. Ich bin wieder Maxi und gegenüber von mir sitzt heute Ria. Ria ist auf der Intensivstation tätig. Ich weiß, wir hatten schon eine Folge mit der Intensivstation. Das war aber der Leiter der Intensivstation, der zusätzlich ja noch ein paar andere Aufgaben hatte. Und Ria hat die Ausbildung hier gemacht und ich glaube, sie ist sogar jünger als ich. Das heißt, sie ist relativ schnell auf die Intensivstation gegangen. Und darüber wollen wir heute einfach ein bisschen erzählen, auch wie sie das erlebt, auch mit der jungen Erfahrung. Und genau, Ria, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und seit wann du bei uns bist und welchen Job du hier machst.
Hallo erstmal, ich bin Ria, ich bin 22 Jahre alt.
Also jünger.
Ja, genau. Ich bin aber schon, genauso wie du, jetzt verheiratet.
Ah ja, sehr gut.
Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich arbeite auf der Intensivstation und ich komme aus Budjadingen.
Ah, schön. Von der Küste quasi?
Ja, genau.
Ja. Wohnst du tatsächlich in der Nähe von der Küste dann?
Ja, aktuell wohne ich tatsächlich 500 Meter vom Wasser entfernt.
Wow, schön. Das ist ein guter Ausgleich dann, ne?
Ja.
Ja, sehr gut. Wieso bist du denn damals in die Pflege gegangen? Wie bist du zur Ausbildung gekommen?
Ich wollte schon immer Altenpflegerin werden. Mhm. Das liegt daran, dass ich pflegebedürftige Großeltern hatte.
Okay.
Und ja, auch in der Nachbarschaft war jemand, der hatte einen Apoplex.
Mhm. Für die Laien, was ist ein Apoplex?
Das ist ein Schlaganfall mit einer Halbseitenlähmung. Mhm. Und ja, mit dem bin ich auf jeden Fall oft spazieren gegangen als Kind oder habe denen halt Essen angereicht. Und somit hatte ich die ersten Berührungspunkte mit Pflege. Und es stand dann halt auch irgendwann für mich klar, ich möchte unbedingt Altenpflegerin werden. Mhm. Jedoch hat meine Mom dann irgendwann gesagt, du machst aber auf jeden Fall ein Praktikum als Krankenschwester. Mhm. Und die habe ich dann zugestimmt und dann war ich auch in einem anderen Krankenhaus in der Wesermarsch und das hat mir sehr gut gefallen und ich habe dann einfach gesehen, wie viele Möglichkeiten das mehr sind in einem Krankenhaus als in einem Altenpflegeheim und somit stand dann für mich der Entschluss fest, dass ich lieber Krankenschwester werden möchte.
Okay, und dann hast du dich beworben?
Ja, genau. 2016 habe ich dann die Ausbildung in Fahre begonnen. Mhm. Damals gehörten wir ja noch zur Hospitalgesellschaft Jade Weser. Und Farel hatte mit Bracke zusammen fusioniert.
Ja.
Und mein erster Einsatz war dann hier damals auf der Station 2.
Ja, genau. Mit der Schule arbeiten wir auch jetzt immer noch zusammen, ja. Die Auszubildenden bei uns, das läuft so, dass man über die Schule angestellt ist, ne? Und dann geht man zu den Einsätzen in die verschiedenen Krankenhäuser, die daran teilnehmen, glaube ich, ne?
Genau, richtig.
Ja. Okay. Und dann warst du zwischendurch auch hier und dann hat es dir gut gefallen im Team, oder? Wie hast du dich dann für uns danach entschieden?
Als ich hier damals auf Station 2 war, hat das direkt gepasst.
Ah, ja.
Ich habe mich direkt wohlgefühlt.
Schön.
Und ich bin dann im Laufe der Ausbildung immer wieder hier im Krankenhaus gewesen und war mit soweit eigentlich auf jeder Station, bis auf der Station 1, die es damals ja auch noch gar nicht so gab in dem Ausmaß wie jetzt.
Genau.
Und mir hat dieses familiäre und kleine Krankenhäuser einfach sehr gefallen. Deswegen habe ich mich nach der Ausbildung auch entschieden, hier zu bleiben.
Ja, und dann bist du auf die Station 2 dann auch gekommen?
Nee, auf die Station 3.
Ja, genau. Ich habe dich auch irgendwie immer mit Station 3 in Verbindung gebracht. Ja, genau.
Das ist die orthopädische, unfallchirurgische Station hier im Haus gewesen.
Ja.
Hab meinen vorletzten Einsatz in der Ausbildung dort gemacht und mir hat das mit der Stationsleitung sehr gut gefallen. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, ich möchte unbedingt also auf diese Station 3 nach der Ausbildung. Und da war ich dann auch anderthalb Jahre. Das erste halbe, dreiviertel Jahr habe ich dann auch noch orthopädisch und unfallchirurgisch gearbeitet. Und dann kam Corona-Jahr dazu. Wir haben dann die ganze Station leer gemacht. Und ich weiß noch, da haben wir das vorletzte Zimmer gerade sauber gemacht. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, wir gehen gleich eben rüber und verteilen noch Essen auf den Stationen, wo unsere Patienten liegen. Mhm. Und da kamen auch schon die ersten Covid-Anmeldungen, dass die Patienten dann kamen. Und dann hatten wir noch ziemlich viel zu tun an dem Abend tatsächlich.
Krass, so ein Berufseinstieg direkt mit so einer Pandemie, ne?
Ja, fast, ja, genau. Ja. Der Jahrgang nach mir ist natürlich direkt mit der Pandemie dann gestartet, ne?
Ja, mit der Ausbildung, aber ich meine den Berufseinstieg dann.
Ja,
ne? Also ich wollte jetzt nicht sagen, richtig arbeiten, das sagt man in der Ausbildung auch schon. Aber als Festanstellung, nennen wir es so.
Ja,
genau. Richtig. Eigenverantwortlich dann ja auch ein bisschen mehr. Okay, und dann warst du erst noch auf der Corona-Station auch, oder?
Ja,
eingesetzt? Richtig. Genau.
Dann kam ja noch die Notaufnahme mit auf die Station 3 hinzu.
Ja.
Genau, und dann hatten wir eigentlich hauptsächlich nur noch Covid-Fälle. Eigentlich ja. Gar nicht mehr chirurgisch und war chirurgisch-orthopädisch.
Ja. Und hat dir das auch vom Fachgebiet eigentlich gut gefallen, also dieses Unfallchirurgische und Orthopädische?
Ich habe in der ganzen Ausbildung hauptsächlich internistische Stationen durchlaufen und war erst in den letzten 2 Einsätzen überhaupt auf eine Chirurgie.
Ja.
Und das war einfach was Neues und was Schönes. Mhm. Und ich aber glaube, fühle mich mit internistischen Patienten tatsächlich noch etwas wohler als mit chirurgischen.
Okay.
Also prinzipiell ist mir das egal, aber...
Ja. Ja gut, auf Intensivstation kannst du es ja auch nicht aussuchen, aber wenn du jetzt auf die Peripherie zurückgehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich internistisch wählen, wenn du es jetzt aussuchen
Nee, dann würde ich trotzdem chirurgisch wählen.
Würdest du trotzdem chirurgisch wählen? Hä? Also du fühlst dich wohler wegen der Sicherheit, also für deine persönliche
Erfahrung. Ich mag internistische Krankheitsbilder lieber.
Ah, okay.
Aber chirurgische Patienten sind im Erfolg zu sehen etwas, geben einen etwas mehr zurück. Also ist schon halt, wenn jemand eine neue Hüfte bekommen hat und man sieht den ersten Tag, okay, der Patient steht auf, das war es erstmal für heute. Am nächsten Tag steht der Patient auf und kann sich zum Beispiel auf den Stuhl setzen. Oder das halt, sind halt schon große Erfolgsschritte, was auch sehr viel Spaß macht.
Dass man das sieht.
Mhm.
Naja, okay. Gut, und dann, also gut, du warst ja 2016, 2019 warst du fertig und 2020 kam ja Corona. Und wann bist du dann auf die Intensivstation?
Ich bin 2021 im März auf die Intensivstation gewechselt.
Danke. Okay. Hast du dich drauf beworben oder einfach mit Pflegedienst abgeschnackt, du gehst da jetzt hin oder wie lief das?
Ich habe schon gemerkt, dass auf der Station 3 mir irgendwas fehlt, gerade weil man jetzt ja auch Notaufnahmen mitbetreut hat und mir hat das schon richtig viel Spaß gemacht. Ein Patient kommt schlecht an und dann gibt man schon die ersten Medikamente und tut und macht und man sieht dann so, okay, jetzt wird es von Minute zu Minute wird's einfach besser.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, okay, irgendwas möchtest du, ja, mehr Gerätemedizin möchtest du machen und irgendwas, wo noch mehr abgeht.
Ja.
Und habe ich mich erst für die Notaufnahme, bin Notaufnahme intensiv, war dann halt so die Auswahl. Und in der Aufnahme war allerdings damals das Team voll. Und auf der Intensivstation war noch Platz.
Ja.
Und ja, dann habe ich mit Herrn Schrage gesprochen, ich möchte gerne wechseln. Wie sieht das aus? Ja, und somit bin ich dann auf die Intensivstation gekommen.
Okay. Hat es dann auch Gehaltsgründe, dass du auch gewechselt hast? Also auf der Intensivstation verdient man mehr, bei der Notaufnahme weiß ich es jetzt gar nicht, als auf einer peripheren.
Ja, müsste eigentlich, das ist ja auch ein Funktionsbereich.
Ja.
Ja, prinzipiell habe ich mich nicht wegen dem Geld
dafür entschieden.
Genau. Es war nice to have.
Ja, okay. Gut, wie gefällt es dir da jetzt auf der Intensivstation?
Mir gefällt das sehr gut.
Ja. Was ist denn dann auf der Intensivstation dein Job? Was machst du da am Patienten oder auf der Station? Was gehört zu deinen Aufgaben?
Ja, grundpflegerische und spezielle Aufgaben, spezielle pflegerische Aufgaben. Darunter gehören also Prophylaxen, Bewegungsmanagement, Ernährungsmanagement, um zu verhindern, dass der Patient nicht noch eine Lungenentzündung bekommt, noch nicht irgendwie Munderkrankungen, zum Beispiel was die Schleimhaut betrifft, das ist auf jeden Fall, möchte ich oder müssen wir verhindern, dass auf dem eigentlichen Problem noch mehr Probleme draufkommen, weil der Patient sich jetzt schon mehr im Bett aufhält als zu Hause natürlich.
Ja.
Wundversorgung gehört dazu, Ernährungsmanagement, was ist das Kalorien, was hat der Patient für einen Kalorienbedarf, wie decke ich das, was kann ich dem Patienten Gutes tun. Ja, und dann kommt natürlich so hinzu, ärztlich delegierte Aufgaben, wie Medikamentenvergabe, Blutabnahme. Tatsächlich sind wir hier in Brake ziemlich frei, was auch ein bisschen ärztliche Tätigkeiten angeht. Wir können ein paar Laborparameter auf der Station bestimmen und zum Beispiel daran die Beatmung umstellen oder anpassen.
Ja.
Das findet in großen Häusern eigentlich tatsächlich hauptsächlich auf ärztlicher Hand statt.
Ja.
Da sind wir hier etwas freier.
Ah, schön. Also Vertrauensbasis dann zwischen euch.
Genau,
also ihr werdet dann auch gut eingelernt. War das auch so, als du auf die Station gekommen bist? Wurdest du ausschließlich von den anderen Pflegekräften angelernt oder auch von den Ärzten?
Hauptsächlich hatte ich eine Mentorin oder meine Praxisanleiterin dann.
Ah ja.
Die hat mich ein halbes Jahr lang jeden Tag, also hauptsächlich begleitet oder mitgenommen.
Mhm.
Und ja, so einen richtig herzlichen Mentor hat man nicht, aber für Fragen stehen die tatsächlich immer offen.
Ja, okay. Was liebst du denn dann? Also was magst du am liebsten an deinen Aufgaben?
Ja, so ja, richtig intensiv medizinische Aufgaben.
Mhm. Zum Beispiel?
Ein Beatmungspatient mag ich sehr gerne.
Okay, warum macht man einen Beatmungspatienten gerne? Also passiert da viel? Also kann man sich ja jetzt nicht vorstellen, dass der wird beatmet, dann liegt er da und ja gut, der muss da zwischendurch ernährt werden oder ja vielleicht auch gelagert werden. Aber was passiert da denn noch? Also was magst du da so gerne?
Ja, tatsächlich ist ein Beatmungspatient, der tief und fest schläft, also eine Narkose erhält, der ist weniger aufwendig als ein normaler Zwischenintensivpatient.
Okay.
Das mag man gar nicht glauben. Also doch, er schläft ja.
Mhm.
Aber unser Ziel ist ja, dass der Patient gar nicht so tief und fest schläft.
Okay.
Für die kurze Erholungszeit ist das in Ordnung.
Mhm.
Aber der Patient soll eigentlich recht schnell wieder aufwachen, so dass er halt auch was mitbekommt. Wir wollen die Delirrate halt so gering wie möglich halten, dass der Patient schon orientiert auch mitbekommt, was hier jetzt gerade passiert.
Mhm.
Bekommt angepasst Schmerzmittel. Und wenn das nicht geht, muss der Patient natürlich tief und fest schlafen. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass der Patient am Tubus oder an der Trachealkanüle halt wach ist. Dass wir mit ihm arbeiten können, er sich selbstständig wieder zu Kräften oder selbstständig wieder zu Kräften kommt.
Okay.
Gut. Das beinhaltet natürlich schon ziemlich viel Arbeit. Und dieser Weg, den Patienten dann zu begleiten, ist schon sehr spannend. Und deswegen mag ich das so gerne.
Ja, und was ist dann genau dein Paar? Also was machst du mit dem Patienten dann, um ihn wach und fit zu halten sozusagen?
Ich kümmere mich um die Medikamente,
mhm.
dass die dauerhaft laufen oder halt reduziert werden.
Mhm.
Wir kümmern uns um die Bewegungen des Patienten.
Also bewegt dein Arm und Bein, so?
Okay. Ja, letztendlich genau sowas, was du gerade schon sagtest, halt das Lagern,
mhm.
damit der Patient halt keine Druckgeschwüre bekommt vom Liegen.
Ja.
Man kann den Patienten auch mit Beatmungsschlauch im Hals, kann man den auch auf die Bettkante setzen.
Okay.
Das macht auch, das ist auch wieder immer wieder ein Erfolgserlebnis.
Mhm.
Ja, Ernährungsmanagement, was ich gerade eben schon sagte.
Und das kriegen ja dann aber zugeführt, oder? Das können sie ja dann nicht schlucken mit dem Tubus, ne?
Es würde prinzipiell schon gehen.
Ach, aber echt? Okay.
Aber tatsächlich meistens würde ich Magen sein.
Okay.
Genau, Medikamentenvergabe, sagte ich gerade eben ja schon.
Mhm.
Das ist natürlich ein sehr großer Teil.
Ja.
Wenn was leer wird oder ja, regelmäßig Antibiosen geben.
Ja. Wenn was leer wird, also wie oft guckst du nach so einem Patienten und wie viele Patienten hast du denn während deiner Schicht in der Regel?
In der Regel habe ich so 2 bis 3 Patienten.
Mhm.
Wir machen erst eine große Übergabe im Team und anschließend gehen wir an die Betten. Das bedeutet, ich bekomme von meinem Kollegen mit Covid direkt eine Übergabe am Bett.
Ja.
Und habe somit schon mal einen Gesamtüberblick über den Patienten, über die Gerätschaften, alles drumherum.
Ja.
Und sobald der Kollege mir dann meine Übergabe gegeben hat, dann schaue ich eigentlich schon gerade, also dann schaue ich direkt einmal den Patienten an und schaue einmal drumherum, wie laufen die Medikamente, wann werden die leer, also das kann mir tatsächlich, die Gerätschaften können mir das alles sagen.
Ja.
Ich schaue, sind die Gerätschaften alle an richtiger Ort und Stelle so.
Das musst du dann auch nochmal überprüfen quasi.
Richtig.
Mhm.
Das, für jeden Patienten mache ich eine Bettplatzübernahme.
Ja.
Schaue, wie sind die Alarmgrenzen am Monitor eingestellt. Muss den Arteriendruckabnehmer einmal nullen und gucken, ist der ungefähr auf Herzhöhe, dass ich auch wirklich einen richtigen Blutdruck habe.
Mhm.
Ich schaue, was der Patient noch im Verlauf für Medikamente bekommt.
Mhm.
Und manchmal kann mir der Patient auch schon selbst zu ihm was sagen.
Okay.
Also heute ist das und das passiert oder mir geht es gerade nicht so gut.
Ja, wenn das Gerät dir sagt, welche Medikamente ist oder wann er die nächsten Medikamente bekommt, ist es dann überhaupt noch, ist dann noch möglich, dass er die falschen Medikamente bekommt oder, naja gut, die falschen könnte man ja schon vielleicht noch auswählen, aber dass er zu viel oder zu wenig bekommt, ist das mit diesen Gerätschaften überhaupt noch, ist da noch eine große Gefahr? Risiko für den Patienten?
Genau, wovon ich spreche, sind diese Perfusoren. Das sind so automatische Spritzenpumpen, die halt per Druck leer werden. Also ich stelle eine Flussrate ein oder so viel pro Kilogramm pro Stunde.
Ja.
Aber das Medikament kann halt schon falsch aufgezogen werden, wenn ich jetzt nicht drauf schaue, okay, es soll jetzt 100 Mikrogramm pro Milliliter haben und ich mache 200 rein, dann ist es natürlich falsch.
Okay, und das weiß dann die Maschine auch nicht, also die folgt dann dem, was du in der Maschine sagst.
Genau, die kann tatsächlich einfach nur sagen, ich kann ja nur sagen, wie schnell sie laufen soll.
Ja, okay. Bist du dann während des Dienstes eigentlich die ganze Zeit angespannt, sodass gleich was passiert? Oder war auf der Intensivstation kommt sicherlich häufiger vor, dass es in eine lebensbedrohliche Situation kommt als auf einer peripheren Station, würde ich jetzt mal so einschätzen. Die liegen ja da auch nicht umsonst. Bist du dann permanent angespannt, dass gleich was passieren könnte?
Nee, bin ich nicht. Nee. Also man hat schon manchmal kritische Patienten, wo man dann schon im ersten Moment denkt, oh, das ist aber noch ein rohes Ei. Mhm. Oder auch der Kollege einen übergibt, da musst du unbedingt drauf aufpassen, dass das und das nicht passiert. Oder wenn das und das passiert, das und das.
Ja, das machen. Okay.
Aber ich bin tatsächlich nicht angespannt.
Nö, du bist ein entspannter Mensch sonst auch. Grundsätzlich irgendwie.
Ja.
Muss dann vielleicht ja dann auch sein, oder?
Ja, richtig. Also in Notfallsituationen gibt es ja eigentlich Kollegen, die fahren mehr hoch, also werden dann richtig nervös. Mhm. Aber ich würde sagen, der Großteil des Teams fällt eigentlich mehr runter und wird dann fokussiert und man kann mit denen gut in Notfallsituationen arbeiten.
Krass, okay. Wenn da jetzt ein Notfall auf der Station passiert, es ist jetzt nicht dein Patient, dann geht ihr trotzdem alle dahin?
Ja, selbstverständlich.
Okay, ja, gut.
Genau, dann wird sich in diesem Augenblick nur um diesen Patienten gekümmert. Also wir gehen jetzt mal von der Reanimation aus, ne?
Zum Beispiel, ja.
Mhm. Ja, dann würden sich alle Kollegen halt bei diesem Patienten am Bett befinden.
Ja.
Ab und zu muss man was holen, dann ist das schon gut, wenn man mit einem wachsamen Auge einmal in die Zimmer schaut, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Oder auch wenn es irgendwo anders piept, wenn die Medikamente leer werden, dann muss das natürlich zu dem Zeitpunkt auch getauscht werden. Okay. Aber es befinden sich dann ja eigentlich auch mehrere Ärzte oder zwei auf jeden Fall, denn im Raum,
okay,
dass man zu vier bis fünf am Patienten dann ist, den fällt das jetzt nicht unbedingt auf, wenn der eine woanders ganz kurz ist.
Ja.
Der kommt dann aber wieder zurück, selbstverständlich.
Okay. Ja. Und was ist dann, wenn es jetzt piept und das ist jetzt ein anderer Patient, also nicht den du betreust in dem Dienst, und dann die Person, die den anderen Patienten gehabt hat, zur Mittagspause oder sagen wir mal eine Rauchung oder so, ist also gerade nicht auf der Station oder holt irgendwas, kann ja auch mal sein. Und es piept und da ist ein Medikament leer. Weißt du, was da dann rein muss? Also kannst du das dann machen einfach oder wartest du dann, bis die Person wiederkommt?
Bei meiner Bettplatzübernahme schaue ich schon, okay, Medikament XY wird jetzt in 2 Stunden 15 leer.
Ach so, okay.
Ich mache mir tatsächlich oftmals einen Timer in mein Handy rein, damit ich Bescheid weiß, alles klar, in 2 Stunden musst du auf jeden Fall das jetzt wechseln.
Ja.
Wenn das jetzt ein Medikament ist, was sofort gewechselt werden muss. Ne?
Mhm.
Also wir gehen jetzt mal von Katecholaminen aus.
Das sind
Medikamente, die den Blutdruck erhöhen.
Ja.
Mhm. Die bei einem kritischen Patienten auf jeden Fall laufen müssen, wenn der Patient von nur einen Blutdruck wahrscheinlich von 40 zu 30 hätte, wenn er das nicht haben würde.
Ja.
Mhm. Narkose und Schmerzmittel müssen dauerhaft laufen.
Ja.
Und Herzmedikamente.
Mhm.
Wenn da jetzt zum Beispiel eine Basisinfusion leer werden würde bei meinem Kollegen und ich sehe das und ich habe da jetzt gerade keine Zeit für das zu wechseln und es befindet sich gar nicht am Bett, weil ich schaue ja bei meiner Bettplatzübernahme, wann wird das leer, und ich lege mir das dann schon bereit ans Bett.
Ja, okay.
Damit, wenn ich nicht da bin, ich das direkt, also der Kollege direkt wechseln könnte oder ich halt selber auch.
Ja, okay.
Und wenn das bei meinem Kollegen jetzt piepen würde und ich sehe, okay, das ist jetzt eine Basisinfusion, und ich habe da jetzt gerade keine Zeit für, dann kann ich das Piepen ausstellen und sage meinem Kollegen, wenn er wieder da ist, du, das musst du eben bitte wechseln.
Ja, okay.
Oder ich wechsle das einfach eben selber.
Ja, okay, aber grundsätzlich ist es nicht immer einfach, also du kannst nicht einfach zu einem anderen Patienten gehen und dem dann den versorgen quasi. Weil eigentlich ist dafür dann derjenige da, der auch bei dem Patienten die Übergabe gemacht hat oder an den das übergeben wurde.
Ja. Also,
weil du müsstest dich erst einlesen oder in die Akte gucken oder...
Deswegen machen wir die große Übergabe in der großen Runde.
Also da wird einmal jeder Patient durchgesprochen.
Genau, ganz kurz. Was hat der Patient? Also so, dass ich den halt auch versorgen könnte.
Ja, im Notfall. Mhm.
Richtig.
Naja, okay. Gut. Was hast du denn? Also was für Aufgaben magst du überhaupt nicht?
Tatsächlich mag ich nicht gerne zum Röntgen fahren.
Warum das denn nicht?
Es ist schon viel Vor- und Nachbereitung. Und gerade, also ich mag nicht gerne alleine zum Röntgen fahren.
Ja.
Die Betten sind dann schon schwer zu schieben.
Ja.
Mhm. Und dann hat man noch einen Monitor dabei, am besten noch eine Beatmungsmaschine, dann funktioniert das alleine sowieso nicht. Dann hat man wieder Medikamentenpumpen dabei.
Mhm.
Und dann muss man, meinetwegen jetzt im CT, muss man den Patienten einmal umlagern auf die andere CT-Trage.
Mhm.
Und das ist alleine schon ziemlich viel Arbeit. Ja. Deswegen mag ich das nicht so gerne. Und das wieder zurückbauen, also man ist da bestimmt eine Viertelstunde mit beschäftigt, auch wenn man nur ein Röntgenbild macht.
Okay, also du magst eigentlich lieber die anspruchsvollen Aufgaben, nicht die einfachen, die ich jetzt einfach finden würde.
Das ist tatsächlich trotzdem sehr anspruchsvoll.
Ja, also gerade
wenn der Patient kritisch ist.
Ach so, okay, ja.
Der Patient kann schon mal mit dem Blutdruck einbrechen, wenn man über die Fahrstuhlschwelle fährt.
Ah. Oh.
Das ist manchmal, kann schon gefährlich werden.
Und, aber dann hast du alles dabei, um ihm dann zu helfen.
Ich habe deinen Notfallrucksack dabei.
Ah ja, okay.
Dass ich dem Patienten helfen könnte.
Also einen Rucksack hast du richtig dann dabei?
Ja, bei einem richtig kritischen Patienten habe ich einen Notfallrucksack dabei.
Ah, okay.
Und einen Arzt habe ich auch dabei.
Ach, einen Arzt auch mal dabei. Ah, okay.
Also ja. Wir gehen jetzt mal von einem schwer beatmeten Patienten aus, der richtig kreislaufinstabil ist.
Ja, natürlich.
Da, da nehme ich mir einen Arzt und einen Notfallrucksack mit.
Ja, mhm. Okay. Hattest du in dem letzten Jahr, also du bist jetzt ja ein Jahr dann auf Intensivstation knapp, ne? Hattest du da schon mal einen richtig schlimmen Moment oder schwierigen Moment für dich, mit dem du zurechtkommen musstest?
Ja, also auf der einen Seite geht auch der Personalmangel nicht an uns vorbei.
Ja.
Und es passieren unvorhergesehene Krankheitsausfälle.
Mhm.
Und so war das an einem Sonntagmorgen auch, dass ich mit meinem Kollegen nur zu zweit auf der Station war.
Mhm.
Und es war soweit ruhig, also wir hatten tatsächlich gar nicht so viele Patienten und es war schön ruhig.
Ja.
Wir von der Intensivstation betreuen allerdings auch noch das Notfalltelefon fürs Haus.
Mhm.
Das bedeutet, wenn da jemand anruft, dann muss da jemand hin mit Notfallrucksack und Defibrillator.
Ah ja, die 111.
Mhm. Richtig.
Genau.
Mhm. Und dann war das halt so, dass dieses Telefon geklingelt hatte und die Kollegin hatte dann gesagt, hier ist eine Reanimation auf Station 2. Und dann gucke ich meinen Kollegen an, ich sage, ich war noch nie bei einem Notfall, ich sage, oder möchtest du, soll ich? Wie wollen wir es machen? Ja, ja, geh du, Mann.
Mhm.
Okay, dann bin ich da los mit Notfallrucksack und Defibrillator.
Mhm.
Ich in die Etage runter zu diesem Zimmer und dann war dann eine laufende Reanimation.
Mhm.
Ich war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nie bei einer Reanimation, geschweige denn habe ich selber reanimiert.
Okay.
Und ich war auch noch nie bei einem richtigen Notfall.
Ja.
Und dann war ich das Notfallteam.
Ja.
Also, man ruft dann ja die 111,
ja,
damit einem geholfen wird und ich komme halt selber an und kam weniger als die gerade auf Station
stehen. Die schon da, die 111 gewählt haben.
Genau, ja. Meine Kollegin sagte dann auch, wo sind die anderen? Ich sage, ich bin die anderen.
Ja.
Ja, aber die Situation haben wir tatsächlich auch gemeistert.
Ja.
Und ja, meine Angst vor Notfällen ist dann auch drastisch gesungen.
Gesungen, okay, gut. Ja, also jetzt kann man
also ich bin immer noch aufgeregt.
Ja, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ändert sich wahrscheinlich nicht.
Und ja, ich glaube, man steht auch immer noch zitternd da, denn
ja,
wenn man gerade um so ein Leben kämpft.
Ja,
und, klar. Aber ich bin ja schon etwas beruhigter jetzt.
Okay. Ja, gut. Also jetzt, wenn du kommst, ist jetzt nicht mehr so schlimm.
Nee.
Kann man doch beruhigt sein.
Zur Not kommt auch die Aufnahme dazu.
Die Notaufnahme?
Oder? Genau, die Kollegen aus der Notaufnahme, die hatte ich dann in dem Moment auch angerufen. Ich brauche eure Hilfe.
Ja, okay.
Und dann sind die auch hergekommen und dann meistern wir das zusammen.
Ja, das ist natürlich auch das Gute an einem kleinen Haus, diese kurzen Wege dann, ne? Dass man die mal eben anrufen kann und dann kommt dann noch jemand
richtig
dazu. Ja. Okay. Wie gehst du dann denn mit deinem, also du bist ja noch ein bisschen jünger als ich noch und zwar nicht wenig. Wie gehst du dann mit solchen schweren Schicksalsschlägen um, die du da auf der Station erlebst? Hast du da irgendwie so ein Ritual oder eine, ja?
Ich habe vor anderthalb Jahren meinen Vater verloren, also ist er gestorben.
Mhm.
Und tatsächlich habe ich noch nie so eine emotionale, krasse Situation erlebt, dass das irgendwie das aufwiegen könnte.
Ja, natürlich.
Mhm. Also von daher, die Patienten sind ja für mich fremde Menschen.
Ja.
Ich bin empathisch, aber ich leide nicht mit.
Mhm.
Und deswegen funktioniert das einfach. Ich habe während einer langen Arbeitszeit, also eine halbe Stunde finde ich noch in Ordnung.
Ja.
Mhm. Ich höre da tatsächlich viel und laut Musik, so dass ich da abschalten kann.
Ja.
Und ich rede mit meiner Familie darüber.
Ah ja, genau.
Also okay. Von daher,
ich habe da keine gewisse Distanz einfach.
Ja, genau. Also ich habe da kein, ich weiß nicht warum, ich habe da kein Geheimrezept für. Es funktioniert einfach.
Ja, okay. Na, ich denke, das Geheimrezept ist, geheim ist es dann nicht, aber das Rezept vielleicht auch dafür ist einfach auch das Reden und das Abschalten während der Autofahrt durch positive Einflüsse wie Musik oder so, die halt einen irgendwie wieder aufpushen oder so.
Ja, also oder so. Man muss schon darüber reden und auch im Team sprechen wir darüber, der Patient XY hat jetzt eine lange Strecke gehabt oder Mensch, das ist ein trauriger Verlauf gewesen, dann spricht man im Team darüber.
Ja.
Also reden macht frei.
Ja, das glaube ich. Schaltest du dann eigentlich auch mit der Musik ab oder schaltest du noch irgendwie anders ab? Wie entspannst du dich? Also ich meine, du bist ja ein entspannter Mensch anscheinend, aber vielleicht entspannst du dich noch mehr.
Ja, ich bin ja ein sehr ländliches Kind, also mir hilft das schon, also an der Natur was zu tun und wir haben jetzt auch einen großen Garten.
Ah.
Und also ein Ausgleich, mein Privatleben einfach.
Okay.
Tatsächlich Familie, Hobbys.
Ja. Ja, also ich glaube, so frische Luft und Garten ist, also ich, gefühlt ist das fast in jedem Podcast Thema, weil da kommen sie irgendwie alle runter.
Ja.
Also es anscheinend braucht man Garten. Zumindest in der Pflege oder in der Medizin.
Ja, genau.
Sehr gut. Wie siehst du die Ärzte? Also schaust du zu denen auf oder siehst du die auf Augenhöhe? Wärst du eigentlich, also hast du eigentlich beantwortet, dass du es nicht gewesen wärst, also wärst du eigentlich gerne Ärztin, Arzt geworden?
Nein, auf gar keinen. Also nein.
Nein.
Ich bin da am Bett genau richtig.
Ja.
Also natürlich stehen die Ärzte auch mit am Patientenbett, ja, aber längst nicht so lange wie die Pflegekräfte.
Nee, klar. Mhm.
Genau.
Und wie siehst du die Ärzte? Also siehst du die auf Augenhöhe oder schaust du zu denen auf?
Ja, also ich finde, das ist eigentlich schon eine recht flache Hierarchie. Also ich schaue nicht zu den Ärzten auf, bin ich ganz ehrlich.
Mhm.
So ein Assistenzarzt, den sehe ich eigentlich schon tatsächlich genau auf Augenhöhe.
Ja.
Wobei die Hierarchie mit auf der Intensivstation, das ist auf der Normalstation auch noch was anderes,
ja.
Mit den Oberärzten und den Pflegekräften ist das noch wieder was anderes. Also es ist noch fast mehr auf Augenhöhe als mit den Assistenzärzten manchmal.
Ah, okay. Ja.
Also man ist da auch schnell beim Du und das ist auf der Normalstation etwas anders.
Mhm. Ja.
Letztendlich sind das zwei verschiedene Berufsgruppen.
Ja.
Ich führe natürlich ärztliche Anordnung aus.
Ja.
So ist es nicht.
Nö, du. Meinst du, das Medikament ist gut, lassen wir, oder?
Ja, ich kann auch meine Durchführungsverantwortung abgeben und sage, hey, das musst du leider selber machen.
Okay, wenn du nicht mit der Situation einverstanden oder mit der Sache einverstanden bist?
Ja.
Gab's das schon?
Ja.
Echt?
Krass. Ja.
Okay.
Also, ich habe ja schon gesagt, es sind ziemlich viele charakterstarke Kollegen auf der Station.
Ja.
Und manchmal ist das, wenn Assistenzärzte gerade noch ganz jung sind oder noch gar nicht so viel Berufserfahrung haben,
ja.
Deswegen würde ich einfach jeden empfehlen, der auch hier vielleicht anfangen möchte,
ja.
Stellt euch vor, also bei uns Pflegekräften, stellt euch vor, sagt, hey, ich bin so und so lange im Beruf, wenn jetzt heute Nacht was sein sollte, ist es, ich würde euch gerne einfach fragen oder euch mit ins Boot nehmen.
Ja.
Wenn ich was nicht weiß, dann kriegen wir gemeinsam eine Lösung hin.
Ja.
Tun wir auch.
Mhm.
Die Kollegen auf der Intensivstation sind sehr erfahren.
Mhm.
Und die können einen dann natürlich, allerdings natürlich auch, wenn man eine hohe Hierarchie irgendwie an den Tag legt oder nicht sehr freundlich ist, dann können wir ihn auch auflaufen lassen. Also im Mittelpunkt steht der Patient und das Ziel ist ja auch, dass es dem Patienten gut geht.
Ja, klar.
Aber wir könnten natürlich schon mehr mitdenken und sagen, hey, du brauchst jetzt das und das.
Mhm. Ja, schon mal Materialien, wo er das findet und sowas, genau, damit er nicht zu lange suchen muss.
Genau.
Zum Beispiel.
Aber das ist halt so, wenn jemand äußerst nett ist oder auch für uns mal Arbeit abnimmt, dann ist das ein Geben und Nehmen ansonsten.
Das ist doof, ja. Ja, klar, aber das ist ja eigentlich in jedem Berufsgruppen so. Das wäre ja bei uns beiden auch so. Das sollte es auch ein Geben und Nehmen sein. Und nicht ein Hau rauf quasi.
Ja, richtig.
Ja, genau. Ja, das sehe ich auch so. Das finde ich in allen Berufsgruppen so, dass man interdisziplinär gut zusammenarbeiten sollte.
Auf jeden Fall.
Ja? Okay.
Wer hat mal einen schlechten Tag, ist in Ordnung.
Ja, aber
prinzipiell. Ja.
Ja. Okay. Was ist dann für dich eine schöne Schicht? Also, wann gehst du nach Hause und sagst, das war ein guter Tag?
Ein guter Tag ist meistens, wenn es ruhig ist.
Ja. Tatsächlich, also ich wünsche ja jetzt, also ich habe es irgendwie hier mitbekommen, seitdem ich hier arbeite, dass man sich einen ruhigen Dienst wünscht.
Mhm.
Und wenn man mir das wünschen würde, wäre es eine Strafe. Weil, also hier, Weil ich dann ja, das wäre so, als hätte ich ja nichts zu tun, so, wenn ich ruhige. Aber ich will ja nichts ruhig haben, ich will ja was zu tun haben, damit die Zeit umgeht. Das ist bei euch anders.
Ja, das passiert manchmal schon an Feiertagen, dass man denkt, ach, jetzt nochmal eben was zum Tun.
Ja, jetzt dürfte nochmal Medikamente mehr werden, damit ich es auffüllen kann, so nach dem
Motto. Ja, ungefähr, oder Mensch, ich hätte jetzt lieber eine Aufnahme, als den Schrank hier zu sauber zu machen.
Ja, okay.
Das sind natürlich Stationsaufgaben, die müssen auch gemacht werden.
Klar.
Aber manchmal denkt man, ach, jetzt eine Aufnahme.
Ja.
Und dann auch mit Arterienanlage, ZVK, also wo man dann richtig schön lange am Bett steht.
Ja, okay.
Aber es ist halt nicht immer so, dass man sich jetzt denkt, ach, jetzt hätte ich gerne eine Aufnahme, weil man ist mit seinen 3 Patienten eh schon gut ausgesorgt.
Ja, okay. Und ein ruhiger Dienst heißt dann für dich, also ein guter, ruhiger Dienst?
Ein guter, ruhiger Dienst ist, ja, wenn es allen Patienten soweit gut geht.
Mhm.
Und ich dann auch zum Beispiel Zeit habe, da richtig schön zu tüdeln an den Patienten. Das mag ich richtig gerne.
Ja,
okay. Den Patienten am besten noch den Rücken eincremen und noch einen Tee und noch einen Kaffee und noch ein Stück Kuchen am besten dabei.
Ah, schön, ja.
Das ist ein richtig schöner, ruhiger Dienst.
Und Unterhaltung fühlen vielleicht, wenn mit einem wachen Patienten.
Und dass ich regelmäßig zur Toilette komme, was trinken kann.
Ah ja, genau, okay.
Das ist ein schöner Dienst. Aber manchmal sind auch schöne Dienste, wenn man richtig viel Action hat.
Ja. Mhm. Ja. Wahrscheinlich immer so das gesunde Mittelmaß.
Ja, richtig.
Ja.
Aber nicht so fünf Sachen auf einmal. Das ist nicht so schön.
Welche Schicht ist dann immer am meisten zu tun? Was ist deine Erfahrung?
Ich glaube tatsächlich, mittlerweile ist im Spätdienst am meisten zu tun.
Ah, okay.
Also natürlich der Tagdienst, ne?
Ja.
Ja
gut, die Nachtdienst ist ja meistens... aber wiederum ist man ja personell auch anders besetzt in der Nacht.
Ja, richtig.
Könnte also auch viel zu tun sein im Vergleich zum... Aber im Spätdienst und im Frühdienst sind natürlich noch andere Berufsgruppen dabei, ne?
Ja, richtig.
Mhm.
Deswegen macht es das schon ja auch etwas stressiger, wenn mehr Leute da sind.
Ja.
Also ich glaube, im Spätdienst ist am meisten... Also es ist viel Vorbereitung für den nächsten Tag.
Mhm.
Also zum Beispiel Medikamente vorstellen. Das hat sich mittlerweile so angebürgert, dass das der Spätdienst macht.
Okay.
Und ja, natürlich hat der Frühdienst auch sehr viel zu tun, so gerade mit der grundpflegerischen Versorgung. Ne?
Ja.
Das kann man allerdings aber auch mal vorziehen. Also es gibt ja keine Uhrzeit, meinetwegen, es muss jetzt jeder hier morgens um 8 gewaschen werden.
Mhm.
Manchmal kann man den Patienten das auch anbieten, hey, möchten Sie sich heute Abend schon mal frisch machen?
Ja.
Dann brauchen Sie morgen früh nicht so viel, dann brauchen Sie sich nur die Zähne putzen, das Gesicht frisch machen. Ne?
Ja, genau.
Es gibt Patienten, die mögen das, es gibt Patienten, die lehnen das ab.
Ja.
Das ist in Ordnung, also... Ich gehe auch nicht nur straight morgens um 8 duschen.
Ja,
ich gehe das ja auch abends um 22 Uhr.
Ja, genau. Ja, beim Schichtdienst muss man das ja eh machen, sonst wäre es schlecht wahrscheinlich.
Eben. Also ich schmeiße jetzt niemand hier morgens um 3 aus dem Bett und sage, so, es wird jetzt gewaschen.
Guten Morgen.
Ja, Licht an.
Ja. Und welche Schicht gefällt dir dann am besten?
Ich mag den Nachtdienst sehr.
Mhm, okay.
Weil da halt auch tatsächlich nicht so viele Leute sind.
Ja, aber ein bisschen ruhiger.
Ja, ein bisschen ruhiger.
Mhm.
Wobei der Nachtdienst manchmal auch, da geht es manchmal um einzelne Personen, die sehr viel Aufmerksamkeit von zum Beispiel 3 Pflegekräften brauchen.
Ja.
Es passiert häufig auf einer Intensivstation, dadurch, dass die Patienten an den Kabeln ja am Bett fixiert sind, mehr oder weniger.
Ja.
Also sie können sich ja natürlich auf die Bettkante setzen, aber letztendlich kann ich ja nicht aufstehen und rausgehen.
Mhm.
Das funktioniert nicht, weil ich am Monitor angekabelt bin.
Ja.
Denn piept es überall,
mhm.
auch wenn es nicht mein eigener Monitor ist, weil der aus der Alarmgrenze rausspringt. Aber ich höre das überall auf der Station, wenn es vorne am Stützpunkt klingelt.
Mhm.
Dann klingeln noch Medikamentenpumpen,
mhm.
dann kommt 3-mal am Tag jemand anderes,
mhm.
also zumindest 3-mal am Tag eine andere Pflegekraft,
mhm.
dann kommt noch ein Arzt, ein Physiotherapeut. Das ist alles sehr viel, das ist auf einer Normalstation anders.
Ja.
Und dann passiert das manchmal schon, dass gerade ältere Patienten mal die Orientierung verlieren.
Mhm. Okay.
Wir versuchen uns schon, also wir sind bemüht,
mhm.
aber es passiert dann manchmal, dass Patienten dann auch fremdgefährdend werden und dann nachts meinetwegen die Polizei rufen möchten, weil sie denken, sie sind hier gar nicht im Krankenhaus.
Ach,
und dabei war das am Abend, also um 20 Uhr war das noch ein ganz normaler Herr Müller,
ja.
der weiß, ich bin 84 Jahre alt, ich bin hier im St. Bernhard
mhm.
und es ist jetzt hier heute der 12. Februar.
Ja.
Mhm. Und dann aber in der Nacht dann passiert irgendwie Dinge,
dann
ist das ein ganz anderer Mensch und dann wacht der morgens auf und denkt, letzte Nacht war irgendwie komisch.
Okay.
Und dann ist es halt manchmal schon, dass man dann 3 Leute braucht, um diesen Patienten irgendwie zu beruhigen.
Ja.
Das ist nicht immer einfach, genau.
Nee, das glaube ich, ja. In privaten? Guckst du da auch Krankenhausserien oder bist du der Typ, der sich das nicht mehr anschauen kann, weil es einfach nicht der Realität entspricht oft?
Ja, so, also ich würde jetzt hier nicht mehr Klinik am Südring anschauen und so, das ist vorbei. Ja.
Also hast du früher tatsächlich gemacht, oder?
Ja, wenn man so aus der Schule gekommen ist, schon, ja. Oder es läuft auch tatsächlich richtig oft in den Patientenzimmern. Ach. Klinik am Südring, auf Streife, die ganze Krankenhaus.
Aber wurdet ihr noch nicht damit verglichen?
Nee, Gott sei Dank. Auch was ich aber lieben gerne schaue, ist Grey's Anatomy.
Ah, okay, ja.
Ich bin ein riesen Grey's Anatomy-Fan. Aber es ist halt auch komplett realitätsfern. Also, erstens sind die meisten Krankheitsbilder gar nicht für die Chirurgie so bestimmt.
Ja.
Und der Patient fährt den Patienten auch nicht zum, der Arzt fährt den Patienten auch nicht zum Röntgen, der mobilisiert ihn nicht ausschließlich.
Naja, wenn der Notfall ist, kommt er ja mit, haben wir heute erfahren.
Ja, selbstverständlich. Aber da machen das ja tatsächlich nur Ärzte und da sieht man eigentlich kaum nie Pflegekräfte.
Ja, die haben anscheinend richtig viele Ärzte wahrscheinlich.
Ja, die müssen richtigen, die können sich hier auch bewerben.
Sehr gut. Dann mach wieder einen Break. Also ich habe jetzt gerade hier so ein paar Fragen, die ich mir hier notiert habe und die leider nicht so in den Fluss passen, aber die möchte ich gerne noch loswerden. Und zwar, wenn du Menschen neu kennenlernst und du erzählst, dass du in der Pflege arbeitest, wie sind da die Reaktionen?
Ja, häufig ist es, ach Mensch, das finde ich aber super gut. Ja. Das könnte ich nicht.
Das könnt ihr nicht, ja.
Ja, das könnte ich nicht. Also, ist total lieb gemeint und ich weiß auch, dass es niemand böse meint. Aber auf der anderen Seite, ich mache den Beruf ja nicht, weil ich eine super barmherzige Samariterin bin, sondern auch, weil ich meine Brötchen verdienen möchte.
Ja.
Also, letztendlich ist es ja schon ein Beruf, so wie Bankkaufmann oder so.
Ja.
Natürlich mit ganz anderen Aufgabenfeldern.
Ganz anderen Herausforderungen, genau.
Aber ja, ich brauche schon niemanden, der für mich, also ich brauche keinen, der für mich klatscht und sagt, oh Mensch, das machst du aber toll.
Nee, falls das Klatschen brauchst du nicht.
Fand ich nicht gut. Ist ganz lieb, dass die Pflege mehr in Aufmerksamkeit in den Medien gekommen ist, aber...
Also sollte schon positiver wahrgenommen werden, oder?
Ja, also auf jeden Fall.
Ja. Genau, also wahrscheinlich.
Aber die Pflege hat auch die letzten 80 Jahre nichts für sich selber getan. Also wir haben keine Gewerkschaft.
Ja, genau.
Die Pflegekammer ist leider im Sand verlaufen.
Ja, das hat nicht so gut geklappt.
Richtig, also es ist ganz lieb, wenn jemand sagt, Mensch, das könnte ich nicht. Also ich finde es schön, dass du den Beruf machst, aber das könnte ich nicht. Ja, was kannst du daran denn nicht? Ne? Also ich glaube, dass es schon jeder können könnte.
Ja. Würdest du dich jetzt für einen anderen Beruf entscheiden? Oder weinst du noch der Altenpflegerin hinterher?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also, es ist auch ein wunderschöner Beruf, auf jeden Fall. Aber ich bin hier schon genau richtig und ich hätte jetzt auch keinen anderen Berufswunsch.
Nee, Büro willst du nicht?
Nee.
Kann auch cool sein. Nee, aber da müssen ja auch die Menschen für gemacht sein.
Ja, glaube ich.
Genau, das ist ja auch gut. Sonst hätten wir ja nicht die unterschiedlichen Berufsgruppen, weil alle das Gleiche machen wollen. Ne?
Selbstverständlich.
gut, dann möchte ich jetzt zum Ende kommen. Es sei denn, du hast noch was so Wichtiges zu erzählen oder willst du noch was mitteilen? Was sind denn deine beruflichen Zukunftspläne? Hast du noch irgendwie ein Ziel? Musst du eigentlich noch eine Fachweiterbildung machen oder hast du die schon?
Nee, habe ich nicht. Mhm. Ich habe auch vor einem Jahr ungefähr gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall.
Ah, okay.
Wollte ich überhaupt nicht. Mittlerweile wäre ich schon dafür offen.
Ja.
Aber es sind natürlich auch 3 Jahre, die man wieder in die Schule muss.
Investieren muss auch, ja. Achso, muss man komplett in die Schule?
Also nee, nein.
Nebenbei?
Nebenbei.
Ja, okay. Mhm.
Ja, investieren. Also die meisten Arbeitgeber übernehmen das ja zum Teil für die Pflegekraft.
Ja.
Das ist natürlich aber schon auch ein großer Schritt. So.
Mhm.
Ich bin mir da, also ich wäre mittlerweile schon für offen, aber ich...
Wahrscheinlich, weil du dir auch sicherer jetzt bist, einfach mit dem Job auf der Intensivstation, oder?
Ja, richtig. Ja. Also, man muss da schon irgendwie reinkommen.
Ja.
Man hat ja auch Angst, wenn man auf die Intensivstation wechselt. Das ist, ist so.
Hat man ordentlich Respekt.
Ja.
Ja.
Man denkt auf jeden Fall. Also, den ersten Arbeitstag habe ich gedacht, die letzten 4 Jahre waren es ein Jahr. Mhm. Waren sowas für die Katz.
Ganz anderer Job dann.
Ja.
Ja. Mhm. Okay. Also, was ist denn genau ganz anders? Also, die Geräte?
Genau, Gerätemedizin, eine andere Verantwortung.
Mhm.
Wobei, das kann man gar nicht miteinander vergleichen.
Mhm.
Das ist was ganz anderes, wenn ich für 2 Patienten zuständig bin, die ich die ganze Zeit Kreislauf überwachen kann.
Mhm.
Gleichzeitig, weil das Monitor für mich übernimmt.
Ja.
Oder ob ich für 30 Patienten in der Nacht zuständig bin.
Ja.
Das ist eine ganz andere Verantwortung.
Mhm.
Und kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Okay. Also das ist schon auf einer normalen Station, ist das schon auch eine Riesenverantwortung einfach.
Ja, klar. Mhm.
Und dann macht man nicht regelmäßig seine Rundgänge und dann geht es dem Patienten auf einmal schlecht und dann fragt man sich, oh Mann, ich war jetzt die letzten 2 Stunden nicht drin, war das vielleicht meine Schuld?
Ja. Mhm. Okay, und das auf der Intensivstation, ja, da übernimmt dann halt das jemand anders für dich. Ja. Sozusagen Überwachung in erster Linie.
Mhm. Ja, richtig. Also ich kann schon an der Zentrale erkennen, hey, der Patient steht jetzt gerade auf oder so.
Ja.
Auch wenn ich nicht im Zimmer stehe.
Okay, also am Monitor.
Ja, die EKG-Bewegung oder von der Sättigung, das bewegt sich dann so krass.
Gut, das kannst dann du erkennen, aber ich würde es dann nicht erkennen können. Wahrscheinlich, weil ich kann ja so ein EKG nicht lesen. Ne? Genau. Also da muss man schon vielleicht macht gerade sein oder ausgebildetes Personal. Das Ende würde ich ein bisschen anders machen als die letzten Male. Und zwar habe ich mir jetzt 3 Sätze bzw. Fragen, die Pflegekräfte angeblich nicht oder zu oft hören und nicht mehr hören können. So, das erste war, für das Geld würde ich den Job niemals machen. Hast du das auch schon gehört?
Ja, habe ich schon gehört.
Mhm.
Also ich kann jetzt nur von meinem Gehalt sprechen.
Und von deinem Empfinden?
Mhm. Ja, genau, von meinem Empfinden.
Mhm.
Also mir persönlich geht es gut, also ich verdiene ordentlich, also gut, ich verdiene gut, so.
Ja.
Ist natürlich die Frage, verdiene ich gut genug für das, was ich tue?
Für die Verantwortung, die du nimmst.
Richtig.
Mhm.
Da ist, glaube ich, schon eine recht große Schere zwischen einem Arzt und einer Pflegekraft.
Ja.
Wo ich dann ja manchmal schon im Zwiespalt mit mir stehe, wie viel Verantwortung kriegt er jetzt mehr als ich?
Ja.
Das ist vielleicht etwas unfairer. Also man sagt ja nicht umsonst, es ist ein halbes Medizinstudium. Ne?
Ja.
Und wenn ich dann noch eine Fachweiterbildung hinterher tun würde, dann wäre es ja auch 6 Jahre.
Ja, genau.
Also ich verdiene gut, aber es ist halt die Frage, verdiene ich genug für das, was ich tue?
Ja, und auch im Vergleich vielleicht zu anderen Berufsgruppen mit weniger Verantwortung im Vergleich
auf
zu
Menschen. Auf jeden Fall. Gerade wenn man so Bekannte hört, die auf dem Werk arbeiten und die einem dann erzählen, was sie verdienen.
Ja.
Für ein Drittel der Arbeit.
Ja. Hast du nicht, also das ist auch eine Aussage oder eine Frage, die oft wohl anscheinend Pflegefachkräfte gefragt werden. Hast du nicht Angst, dich irgendwo anzustecken?
Mhm. Ja, jetzt gerade mit Covid ist das schon, hat man natürlich am Anfang Angst gehabt.
Mhm.
Auf der anderen Seite, wir haben ja mittlerweile wieder genug Schutz, also persönliche Schutzausrüstung.
Genau.
Das ist natürlich wichtig, dass wenn der Patient aufgenommen wird, ich den vernünftig screene, also schaue, hat er irgendwelche Anzeichen dafür, dass der einen kranken, also einen multiresistenten Erreger haben könnte.
Mhm.
Und sagst du, umgangssprachlich halt ein Krankenhauskeim.
Ja, genau. Mhm. Ist aber kein Krankenhauskeim. Hatten wir letztes Mal im Podcast schon, ne?
Ja, genau, richtig. vielleicht müsste es dann noch eine Gefahrenzulage für geben.
Für Gefahrenzulage, ja.
Also, nein, ich habe prinzipiell nicht jeden Tag Angst, mich hier irgendwie anzustecken.
Nee, und aber hörst du die Frage denn oft?
Ja, doch, schon.
Und wahrscheinlich auch eine Corona-Pandemie zugelaufen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich war tatsächlich auch ganz am Anfang Corona, war ich auch überlegen, ob ich mir hier irgendwo ein Zimmer nehme.
Ja.
Weil ich dachte, ach, das geht ja nur über die Osterferien. Also, ja, wie einem das halt in den Medien.
Ja, man hatte ja, am Anfang hatte man ja nicht mal das Gefühl, dass es hier rüberkommt und dann.
Ja, eben.
Ne?
Weil habe ich gedacht, ach Mensch, hier so ein kleines Auszubildendenzimmer für 2-3 Wochen, das geht, aber ja mittlerweile stehen wir hier.
Ja, so noch. Genau. Dann noch eine Frage, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob die vielleicht da hinzukommt, wenn du Leute neu kennenlernst und erzählst, was für einen Beruf du machst. Da ist die Frage dann, na, hat es nicht zum Medizinstudium gereicht? Ist dir sowas schon mal entgegengekommen?
Nee, tatsächlich nicht.
Gut.
Aber ich glaube, das werden regelmäßig Kollegen gefragt, also wurden bestimmt Kollegen gefragt.
Ja.
Aber nee, ich bin schon richtig da, wo ich bin.
Ja, genau. Sehr gut, ja. Vielen Dank. Jetzt haben wir auch schon richtig viel geredet. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass wir richtig viel geredet haben. Eine Dreiviertelstunde, glaube ich, ungefähr. Nicht schlecht. Vielen Dank dafür. Habe mich gefreut, dass du heute dabei warst und dass man da mal so einen Einblick kriegt auch, dass man nach der Ausbildung nicht erst jahrelang auf einer peripheren Station arbeiten muss, in Anführungsstrichen, weil es persönliche Gründe hat, warum man lieber auf einem anderen oder im Funktionsbereich arbeiten möchte und dass man das recht schnell machen kann. Finde ich super.
Ja. Ja, man kann ja tatsächlich auch direkt nach der Ausbildung auf die Intensivstation gehen.
Ja.
Das ist ja möglich.
Ja.
Wobei ich schon dankbar dafür bin, dass ich diesen Überblick über 30 Patienten gewonnen habe. Ne?
Ja.
Ob ich das jetzt morgen, heute, also von heute auf morgen wieder so könnte, ist natürlich die andere Geschichte.
Ja.
Ich kann das jedem empfehlen, erst einmal ein Jahr auf die normale Station zu schnuppern.
Ja.
Bevor man ja auf die Intensivstation geht, einfach um diesen Weitblick zu haben, um das vergleichen zu können, was bedeutet Normalstation, was intensiv. Ne?
Ja, genau. Sehr gut, guter Tipp. Und würdest du sagen, auch ein paar Leute könnten noch den Pflegeberuf lernen, oder?
Ja, selbstverständlich. Wir brauchen unbedingt Nachwuchs.
Ja.
Ja, also ich denke, wenn man eine offene Person ist, die bereit ist, physisch und psychisch zu arbeiten, eventuell noch ein bisschen jung ist, dann man wächst in den Beruf rein und man kann das auf jeden Fall,
ja,
denke ich.
Sehr gut. Gut, ja, vielen Dank. Und die nächste Podcast-Folge erscheint dann Ende Mai. Und die findet ihr auch wieder überall, wo es Podcasts gibt oder auch hier, wo ihr es gerade hört. Und vielen Dank fürs Reinhören.